Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Championship League im Snooker läuft immer noch, beziehungsweise wir haben immer noch die Vorrunde und am Wochenende wurden 6 Gruppen ausgespielt. Darüber müssen wir natürlich sprechen hier in der neuesten Ausgabe von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Das war ein tolles Wochenende voller Snooker. Es ist immer noch so ein bisschen ungewohnt, dass wir diesen Snookersport jetzt haben und dass wir so viel Live-Sport haben. Aber ich kann mich dran gewöhnen.
Ja, ich auch. Und World Snooker gewöhnt sich ja auch dran, so langsam. Denn wir haben ja am Wochenende auch erfahren, dass die Tour Championship nicht in Wales ausgetragen wird, sondern tatsächlich am gleichen Ort wie die Championship League jetzt in Milton Keynes in dieser Marshall Arena. Soll die Ende Juni stattfinden. Also man hat gemerkt, die Spieler nehmen das gut an und es funktioniert ziemlich gut, was man da auf die Beine gestellt hat. Und dann nutzt man das eben auch weiterhin. Das befreit einen dann natürlich nicht davor, irgendwie so langsam sich was zu überlegen in Richtung Weltmeisterschaftsqualifikation und die WM dann überhaupt im Crucible. Wie man die Maßnahmen dann dort irgendwie umsetzen möchte, ist mir da noch ein bisschen schleierhaft, zumal ja dann ab heute in Großbritannien dieses zweiwöchige Quarantänegebot oder ja Quarantänegesetz für Einreisende in Kraft tritt. Und das wird natürlich dann ungemein schwierig. Aber darüber können wir reden, wenn es soweit ist. Jetzt können wir über Snooker reden und das glücklicherweise weiterhin über nur negativ getestete Spieler und sehr, sehr viel positives Snooker. War ein richtig gutes Wochenende mit ein paar Überraschungen und ein paar Favoritensiegen.
Ein paar Favoritensiege. Einer der Favoritensiege war gleich am Freitag. Das war nämlich Ronnie O'Sullivan, der die Gruppe 10 gewonnen hat. Zusammen mit Chris Wakelin, Kishan Hirani und Michael Georgiou war er in dieser Gruppe am Start und nicht unbedingt das Ergebnis überraschte, weil er ist mit 9 Frames durchgegangen. Er hat alle seine Partien mit 13-0 gewonnen. Aber was für ein unfassbarer Schnörres ziert das Gesicht von Ronnie O'Sullivan.
Ja, und da muss man Ronnie O'Sullivan dann sicherlich auch ein bisschen was Positives zusprechen, was man sonst ja nicht so häufig machen kann, was den, was seinen Einsatz abseits des Sports anbelangt. Denn diesen Schnauzbart hat er nicht ohne Grund getragen. Der soll an Willie Thorne erinnern, so ein bisschen ihm zur Seite stehen. Willie Thorne kämpft aktuell gegen eine ziemlich aggressive Form von Leukämie. Und ist ja auch ein altbekannter Star im Snooker. Also richtig gute Aktion da von Ronnie O'Sullivan. Ich meine, wenn man sich schon Haare wachsen lässt, dann kann das auch für einen guten Zweck sein. Also richtig schöne Sache, dass er da auch mal mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam macht. Und sportlich war das, kann man so sagen, ohne jeden Zweifel, was er da auf den Tisch gebracht hat. 9 Frames gespielt, alle 9 Frames gewonnen, 8 davon mit einem höheren Break. Also das ist schon eine richtig gute Leistung gewesen, auch wenn ihn da einige Gegner, vor allem natürlich Michael Georgiou, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hat, überhaupt nicht gefährden konnten. Das Match gegen Chris Wakelin sollte letztendlich das Entscheidende sein und auch dort hatte Wakelin nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Ronnie O'Sullivan auch mit einem Century, mit 2 Centuries sogar, eine 116 gegen Michael Georgiou und eine 112 gegen Kishan Hirani. Also der war gut drauf und wird jetzt in der nächsten Gruppenphase dann in der Gruppe C auf Stuart Bingham unter anderem treffen und auf Harvey Chandler. Also Ronnie O'Sullivan macht hier einen guten Eindruck bisher und das, wie gesagt, nicht nur in sportlicher Hinsicht.
Absolut. Wir können das tatsächlich sagen, er hat einen spektakulären Schnörres, aber zu einem guten Zweck hatte er das. Die anderen 3 Spieler, die in der Gruppe von Ronnie O'Sullivan waren, Chris Wakelin, hatten einen ordentlichen Eindruck hinterlassen, auch Kishan Hirani, Michael Georgiou, du hast es gesagt, der hatte dann einen eher rabenschwarzen Tag. Die Gruppe 15 war die zweite Gruppe, die am Freitag ausgespielt worden war, mit Tom Ford, mit Robert Milkins, mit Ian Burns und mit Mike Dunn. Und auch hier gab es ein klares Ergebnis, denn Tom Ford hat sich durchgesetzt. Er war der Favorit in dieser Gruppe. Dass er sich so klar durchsetzt, ist aber dann doch eher überraschend, oder?
Ja, hatte man jetzt vielleicht so nicht erwartet. Robert Milkins ja auch gut unterwegs gewesen und auch Ian Burns durchaus mit einer vernünftigen Leistung letztendlich, wobei sich Ian Burns halt von Match zu Match gesteigert hat in diesem Turnier und Tom Ford und Robert Milkins mit einem sehr guten Start. Aber das Match war dann relativ schnell gelaufen, als Tom Ford dann auch seinen zweiten Frame gewonnen hatte. Also hat er da relativ schnell Robert Milkins den Zahn ziehen können. Sehr souveräner Auftritt. Das war im Prinzip so eine kleine Parallelgeschichte auf beiden Tischen dann. Auf dem einen Ronnie O'Sullivan und hier eben Tom Ford sehr gut unterwegs. Und auch eine Parallele gab es dann noch zwischen Mike Dunn und Michael Georgiou. Beide mit einem sehr, sehr katastrophalen Tag. Mike Dunn gewandert immerhin noch einen Ehrenframe gegen Ian Burns, was ja Michael Georgiou dann auch gelang gegen Kishan Hirani in seinem letzten Match. Aber alles in allem war das wirklich katastrophal, was die beiden da an den Tisch brachten. Ja, und so steht Tom Ford in der nächsten Runde. Kann sich jetzt auch freuen, dass er ein bisschen mehr Preisgeld einsammelt als so manch andere. Seine nächsten Gegner werden Ben Woolaston und Liang Wenbo sein. Also das sind jetzt auch nicht die Riesennamen, wobei Liang Wenbo eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Also da bin ich gespannt, wie es bei denen weitergeht.
Bevor wir zu den anderen vier Gruppen kommen, man sieht allerdings schon, wer ein bisschen was getan hat, wer gar nichts getan hat und wer so einen Kaltstart locker verarbeiten kann, oder?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur unbedingt die Form, die hier entscheidend ist. Es ist auch so ein bisschen die, abgesehen davon, dass wir es gar nicht oft genug sagen können, dass diese Distanz Best of 4 eben auch enorm viel Potenzial für Überraschungen bietet. Es ist so ein bisschen, wer kommt am besten mit den Umständen klar. Es ist alles so ein bisschen ungewohnt. Routinen werden unterbrochen. Wir sehen das in jedem Match, auch im letzten Gruppenmatch weiterhin, dass Spieler einfach diesen Griff unter den Tisch zum Hilfsgö haben, dann aus der Konzentration gerissen werden, weil das Hilfsgö nicht da ist. Sie erst zu ihrem Hilfsgö-Ständer laufen müssen und sich das holen müssen. Das sind so Routinen, die unterbrochen werden und manche kommen damit dann ein bisschen besser klar und manche eben weniger. Da ist wer so ein bisschen anfällig ist für Konzentrationsschwierigkeiten, hat da dann eben noch ein bisschen schlechtere Karten. Und bei einigen Spielern hat das sehr gut funktioniert. Die lassen sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ein Ronnie O'Sullivan zum Beispiel hat das überhaupt nicht gestört. Der hat dann eben auch die Möglichkeit, dann mal eben schnell auf links zu wechseln, statt sich einen Hilfskö nehmen zu müssen. Auch das ein ungemeiner Vorteil in diesen Zeiten jetzt. Und ohne Zuschauer ist für manche vielleicht auch nicht so das Brillanteste. Aber wie gesagt, wir haben auch einige Spieler erlebt, die das sehr gut ausgenutzt haben, wie zum Beispiel ein Harvey Chandler oder auch ein Ashley Carty, über den wir gleich noch sprechen werden, da die für Überraschungen sorgen konnten. Also es ist so ein bisschen, die Form ist klar ein wichtiger Faktor, aber für mich entscheidend dieser Tage, wer kommt mit der Situation, mit den ungewohnten Umständen am besten klar.
Neil Robertson gestern ganz verzweifelt zwischendurch, hat gesagt, seit 25 Jahren hole ich das Hilfsgö unterm Tisch her und zum ersten Mal muss ich da jetzt zu so einem Ständer gehen, wo diese Hilfsköes alle aufgereiht sind. Der hat so ein bisschen drunter gelitten dann gestern. Wir sprechen gleich noch über Neil Robertson. Wir sprechen allerdings jetzt erstmal über die beiden Gruppen, die es am Samstag gab, nämlich die Gruppe 8 und die Gruppe 1. Die Gruppe 8 war mit Torchon Lang, Liam Highfield, Jimmy Robertson und Ben Woolaston angereichert. Ben Woolaston hat sich durchgesetzt mit 7 Punkten am Ende. Er hat 1-2-2 gehabt gegen Jimmy Robertson. Ansonsten seine beiden anderen Spiele gegen Torchon Lang und gegen Liam Highfield mit 13-0 jeweils gewonnen. Also auch er setzt sich durch in dieser Gruppe. Auch hier, man möchte sagen, der Favorit, auch wenn Jimmy Robertson ein bisschen höher gesetzt war.
Ja, es ist eine sehr interessante Gruppe gewesen und vor allem eine, wo dann klar war, das letzte Match zwischen Jimmy Robertson und Ben Woolaston muss den Ausschlag geben. Es wurde dann in dieser Woche oder in diesen Tagen wird sehr oft dann hin und her getauscht, nochmal das letzte und das vorletzte Match, die Reihenfolge umgedreht, damit man dann im letzten Match tatsächlich das entscheidende Duell hat. Das war hier auch der Fall. Jimmy Robertson gegen Ben Woolaston und es war eben klar, Jimmy muss unbedingt gewinnen. Ben Woolaston reicht ein Unentschieden und der hatte dann das auch relativ schnell in der Tasche, gewann gleich die ersten 2 Frames gegen Jimmy Robertson und dann war das Ding vom Tisch. Also tolle Leistung von Ben Woolaston und Jimmy Robertson. Muss sich da vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, dass er eine mini vergebene Chance hatte, nachdem er schon gegen Liam Highfield nur unentschieden spielte, dann eben auch gegen Ben Woolaston nur unentschieden gespielt und so keine Niederlage und trotzdem ist er dann eben leider ausgeschieden, trotz einer, wie gesagt, sehr soliden Leistung bei ihm. Aber das Spannende an diesem Tag, das zog sich dann auf dem Nebentisch zu, da gab es dann nämlich richtiges Drama, was gar nicht unbedingt hätte sein müssen.
Drama, was gar nicht so richtig hätte sein müssen, das erklärt Christian gleich wieder, aber wir müssen dazu sagen, was da passiert ist. Jordan Brown, Jamie Clark, Stuart Bingham und Ricky Walden waren in einer Gruppe und das ist ja schon mal eine Gruppe, wo man sagt, wow, da gibt es auf jeden Fall zwei Spieler, die zur erweiterten bzw. Weltspitze gehören, Ricky Walden und Stuart Bingham. Und genau die beiden haben am Ende den ersten Platz unter sich ausgemacht. Und Christian, es war auf die dramatischst mögliche Art und Weise, weil wenn man sich auf die Tabelle oder wenn man sich die Tabelle anschaut, sind alle Zahlen gleich.
Richtig. Und es hätte sogar noch schlimmer kommen können, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, denn auch Jordan Brown hatte noch die Riesengelegenheit, hier den Gruppensieg dann tatsächlich im letzten Match davonzutragen. Stuart Bingham war sehr gut in die Gruppe gestartet, souveränes 3-0 gegen Jamie Clark. Dann gegen Jordan Brown einen Sieg vergeben. Das Match hätte er eigentlich gewinnen müssen. Genau das Gleiche passierte schon Ricky Walden in seinem ersten Match. Jordan Brown da mit einer richtig guten Leistung jeweils nach 0-2 Rückstand noch das 2-2 Unentschieden geholt. Und so stand fest, nach 4 Matches in dieser Gruppe stehen Stuart Bingham und Ricky Walden punktgleich, Frame-Differenz gleich am Tisch. Mit der gleichen Ausgangsposition 4 Pünktchen auf dem Konto und Jordan Brown mit 2 Pünktchen direkt dahinter. Also es hätte nicht spannender sein können und Ricky Walden holte sich da den ersten Frame mit einer 75 in einem letztlich dann sehr nervösen zwischendurch geführten Duell, aber eben auch einem sehr tollen Match und einem sehr spannenden Match. Stuart Bingham vergab im zweiten Frame erst eine gute Gelegenheit, brauchte eine zweite Chance, um mit einer 73 den Ausgleich zu schaffen. Legte dann im nächsten Frame eine 51 vor, die nicht reichte. Er verpasste dann kurz vor dem Frame Gewinn tatsächlich die 2 gute Möglichkeiten. Ricky Walden kam nochmal ran, verlor dann letztendlich aber auf die Farben diesen Frame. Und damit war klar, Ricky Walden muss unbedingt diesen letzten Frame gewinnen. Und er muss ihn nicht nur gewinnen, sondern er muss ihn mit einem hohen Break gewinnen. Denn wenn Punktgleichheit und Frame-Differenz-Gleichheit herrscht und das direkte Duell auch noch unentschieden ist, dann muss das höchste Break entscheiden. Und das hatte bis zu diesem Zeitpunkt Stuart Bingham auf dem Konto und damit war klar, Ricky Walden muss mit einem hohen Break diesen Frame holen. Stuart Bingham gelang ein langer Einsteiger und er machte daraus eine 62 und nach dieser 62 war klar, Ricky Walden kann diese Gruppe nicht mehr gewinnen. Aber das Schlimme für Stuart Bingham war zu diesem Zeitpunkt, er hatte zwar die 62 gespielt, verschoss dann aber kurz vor dem Frameball und bekam diesen vermaledeiten Frameball auch nicht in die Tasche, verschoss dann später sogar noch eine einfache Pinke, für die er sich selbst dann auch noch geißelte. Es war sehr witzig anzuschauen. Stuart Bingham ist dann nämlich sofort ins Media Center, hat dort die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sich dann erstmal das Match zwischen Jordan Brown und Jamie Clark noch angeguckt, weil er wusste, er muss jetzt eben warten, was Jordan Brown macht. Denn Ricky Walden gewann diesen Frame auf Schwarz. Damit stand fest, Stuart Bingham wird vor Ricky Walden stehen. Aber wenn Jordan Brown sein Match mit 3-0 gegen Jamie Clark gewinnt, sind die beiden wieder Punkt- und Frame-Differenz gleich. Jordan Brown hätte zwar auch noch das höchste Break dann klauen müssen, aber das war dann relativ schnell abgegessen, denn Jamie Clark verwandelte dagegen einen sichtlich nervösen Jordan Brown jetzt. Das war auch kurios. Ich denke mal, er wusste da so ein bisschen auch um die Situation. Und Jamie Clark flugte dann letztendlich eine rote dann, die entscheidend sein sollte, in die Tasche, in die grüne Tasche. Und dann war das gelaufen. Damit war klar, Stuart Bingham gewinnt diese Gruppe, aber dieses Drama hätte er sich ersparen können, wenn er einfach den Frameball im vierten Frame gelocht hätte und das dann nicht nur einmal, sondern auch zweimal. Also diese Pinke, da wird er von geträumt haben, noch spät in der Nacht, aber er steht in der nächsten Runde.
Aber für genau solche Entscheidungen ist dieses Gruppenformat wie gemacht.
Absolut. Das macht natürlich so ein bisschen den Reiz aus. Es gab gestern auch kurze Diskussion, was ist eigentlich, wenn sogar das höchste Break gleich ist, dann würde das zweithöchste Break entscheiden. Also da gab es sehr viele lustige Hin- und Her-Rechnereien. Und da ist dieses Gruppenformat dann natürlich wie auf den Leib geschneidert. Für Jamie Clark nutzte das dann auch noch gut aus, holte sich nicht nur den ersten Frame, sondern gewann auch die nächsten beiden dann noch, gewann mit 3-0 gegen Jordan Brown. Und damit hat Jordan Brown in diesem Match alles verloren. Er hätte, wenn er 3-0 gewonnen hätte, mit einem höchsten Break noch Erster werden können in dieser Gruppe und steht am Ende jetzt tatsächlich nur auf dem vierten Platz, weil auch Jamie Clark durch den Sieg dann noch an ihm vorbeizog. Also ein sehr bitteres letztes Match für Jordan Brown.
Gestern gab es auch zwei Gruppen und gestern gab es auch zwei Gruppen mit durchaus überraschendem Verlauf. Vor allen Dingen die Gruppe 16 hatte es gestern in sich mit Ken Doherty, mit Neil Robertson, mit Ashley Carty und mit Kurt Mefflin. Auch Neil Robertson war nach Corona jetzt mit einer wirklich erstaunlichen Frisur am Start, hatte gestern so ein bisschen das lange Haar wallen lassen, aber er hatte keine Chance in seiner Gruppe. Er ist nur Dritter geworden in dieser Gruppe, die, ganz überraschend, Ashley Carty gewonnen hat. Nicht Ken Doherty, nicht Neil Robertson, nicht Kurt Mefflin. Kurt Mefflin, der einen ähnlich schweren Stand hatte, wie zum Beispiel andere Spieler, über die wir am Freitag auch gesprochen haben, wie Mike Dunn zum Beispiel. Kurt Mefflin, der nicht gut drauf war. Neil Robertson wird nur Dritter, Ken Doherty wird Zweiter und Ashley Carty, ganz überraschend, in der nächsten Runde.
Da muss ich ein bisschen korrigieren. Nee, Robertson wird tatsächlich noch Zweiter, weil er das höhere Break gespielt hat zwischen Robertson und Doherty. Aber es ist natürlich, du hast absolut recht, er hat keinen guten Tag erwischt. Und dieses erste Duell gegen Ashley Carty, was er mit 1-3 verloren hat, sollte letztendlich dann auch das Entscheidende in dieser Gruppe sein. Ashley Carty sehr solide unterwegs, unaufgeregt, ruhig das runtergespielt, ohne höhere Breaks, also wirklich, aber eben mit einer phänomenal guten Chancenauswertung, hat dann Neil Robertson vor allem im dritten Frame den Zahn gezogen, den er auf Schwarz gewann. Und da war der Australier dann auch so ein bisschen angefressen, hatte man das Gefühl, und hat dann auch nicht so richtig geschafft, sich selbst in die Konzentration zurückzubringen. Das zog sich dann auch noch durch sein nächstes Match gegen Ken Doherty, der da wirklich auch sehr gut agiert hat. Der Ire da richtig stark unterwegs, holte sich unter anderem mit einer tollen 68 den dritten Frame und hatte auch die erste Gelegenheit, hier vielleicht sogar gegen Robertson mit 3-1 zu gewinnen. Das schaffte er dann nicht. Nee, Robertson konterte die 19 vorgelegten Punkte vom Iren dann mit einer 107 und schaffte so immerhin nochmal den Ausgleich. Aber es war klar, nachdem er hier nur unentschieden gespielt hat und sein erstes Match verloren hat, dass Neil Robertson diese Gruppe eben nicht mehr gewinnen wird und das entscheidende Duell dann zwischen Ken Doherty und Ashley Carty sein soll, das letzte Gruppenmatch. Neil Robertson holte sich dann immerhin noch das 3-1 gegen Kurt Mefflin, der, wie du schon gesagt hast, auch keinen guten Tag erwischt hat, gegen Ashley Carty zwar ein 2-2 rausgeholt hat, aber ansonsten nicht so wirklich souverän unterwegs war. Da hätte ich mir vom Norweger tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte gedacht, wenn es irgendwie einen Überraschungssieg in dieser Gruppe gibt, dass dann Kurt Mefflin dafür sorgen kann. Mit Ashley Carty hatte hier, glaube ich, keiner gerechnet, aber der war dann tatsächlich sehr, sehr nervenstark unterwegs. Ein tolles letztes Duell zwischen Ken Doherty und Ashley Carty. Ken Doherty da noch sehr nervenstark unterwegs. Carty holte sich nämlich die ersten zwei Frames und dann kam Ken Doherty mit einer 90, wo er zwischen den beiden dann also noch das höchste Break hergestellt hatte. Das heißt, wenn es unentschieden zwischen den beiden ausgegangen wäre, wäre Ken Doherty sogar der Sieger dieser Gruppe geworden. Mit 5 Punkten dann bei beiden auf dem Konto, gleiche Frame-Differenz und dann eben das höchste Break, aber auf Seiten von Ken Doherty. Doch Ashley Carty hatte dann was dagegen, holte sich mit einer tollen 52 die vorentscheidenden Punkte im letzten Frame und ja, steht so ein bisschen überraschend hier in der nächsten Gruppenphase und wird dann in der Gruppe A am morgigen Tag auf Gary Wilson, Mark Joyce und Luca Brissell treffen. Also sicherlich eine kleine Enttäuschung für Neil Robertson, aber naja, jetzt hat er zumindest wieder Zeit, sich um seine Löwenmähne zu kümmern.
Er muss dringend mal zum Friseur. Neil Robertson also ausgeschieden, Ashley Carty in der nächsten Runde. In der nächsten Runde, und das ist nicht überraschend, ist Barry Hawkins. Der kann so ein Format für sich, glaube ich, sehr gut nutzen. Der hat in einer durchaus schwierigen Gruppe mit Anthony McGill, Hamad Mir und Craig Stedman zu tun, hat sich dort aber durchgesetzt mit 2 Siegen und einem Unentschieden. Dieses Unentschieden kam gleich gegen Anthony McGill. Da sah man schon, worauf das hinausführt, aber Anthony McGill konnte ein zweites Unentschieden nur hinlegen und deswegen ist Barry Hawkins in der nächsten Runde.
Ja, sehr guter Auftritt von Barry Hawkins, der seine ersten beiden Matches mit 3-0 gleich gewonnen hatte gegen Hamad Mia und Craig Stedman und damit war klar, Anthony McGill müsste zwingend dieses Duell mit Barry Hawkins gewinnen, was dann am Ende leider, wie gesagt, nur 2-2 ausging. Aus Sicht des Schotten Barry Hawkins war da mit einer 65 gleich gestartet, Anthony McGill mit einer 107 dann im zweiten Frame. Im dritten dann 2 kleinere Breaks bei Hawkins und mit dem 2-1 war dann klar, dass das Thema gelaufen ist, dass das Thema durch ist für Anthony McGill. Der holte sich dann zwar immerhin noch den letzten Frame, aber das Unentschieden reichte dann natürlich nicht für Barry Hawkins ein sehr guter Tag. Der hatte seine, wie gesagt, die anderen beiden Matches sehr souverän gewonnen. Und im Duell um den dritten Platz sicherte sich dann immerhin Hamad Mia mit einem 3-0-Sieg gegen Craig Stedman, der im ersten Match noch einen sehr guten Eindruck gemacht hatte gegen Anthony McGill tatsächlich und dem 2-2 abgerungen hat. Aber danach nicht mehr so wirklich in die Gruppe eingreifen konnte, keinen einzigen Frame mehr gewann. Und so Hamad Mia immerhin noch mit dem dritten Platz hier rausging. Hamad Mia, der in diesen letzten Tagen nicht nur mit dieser Gruppe jetzt gestern auf sich aufmerksam gemacht hatte, sondern auch mit einem sehr interessanten Interview, wie er selbst so ein bisschen in seiner Zeit, in seiner Laufbahn schon kämpfen musste mit Rassismusvorwürfen. Auch das ist ja ein Thema, was so ein bisschen die Sportwelt auch so langsam erreicht, dieses Black Lives Matter. Wir haben Alfie Burden erlebt in dieser Woche, der sich vor seinem Match hingekniet hatte, kurz in Gedenken an George Floyd, und jetzt eben Hamad Mia, der ein sehr ernstes Interview gegeben hat. Ich glaube, der BBC war es, also wer da mal reinlesen will, wirklich sehr interessant. Ja, und Hamad Mia also auf dem dritten Platz in dieser Gruppe, und Barry Hawkins zieht in die nächste Runde ein, wird dann in einer sehr, sehr interessanten Gruppe B auf Ryan Day, Judd Trump und David Gilbert treffen. Also das auf jeden Fall schon mal richtig hammergutes Snooker, was uns da erwarten wird, rein von den Namen her.
Und das Interview mit Hamad Mia haben wir im Beitrag verlinkt. Also wenn ihr in euren Podcatcher schaut, dort ist der Link zu diesem Interview. Heute geht es weiter mit unter anderem Ali Carter, mit Mark Allen, mit Matthew Seld, mit Michael White, mit Sam Craigie, mit Nigel Bond. Also wir werden heute auch wieder zwei Gruppen erleben. Wir werden die beiden letzten Gruppen erleben. Die beiden letzten Spieler für die nächste Runde werden gesucht. Christian, Mark Allen und Ali Carter, die großen Favoriten?
Ah, das ist ungemein schwer zu sagen, an sich von den Namen her natürlich. Aber wir haben die eine oder andere Überraschung in dieser Woche auch schon erlebt. Und ich glaube, gerade in der Gruppe mit Matthew Seld, Ali Carter, Dominic Dale und Sam Craigie kann durchaus auch einer der anderen Akteure weiterkommen. Mark Allen muss natürlich der klare Favorit sein in der Gruppe mit Martin O'Donnell, Michael White und Nigel Bond. Ich bin gespannt, ob Michael White so ein bisschen seine wiedererstarkte Form, die er vor Corona so ein bisschen wieder gezeigt hat, hier ein bisschen auch in gute Ergebnisse ummünzen kann. Martin O'Donnell auch ein schwerer Gegner. Also es bieten beide Gruppen so ein bisschen Potenzial vielleicht auch für den einen oder anderen Upset. Aber klar, von den Namen her Ali Carter und Mark Allen.
Wir werden morgen drüber sprechen hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das war Christian Oemeke mit seiner Expertise zu den sechs Gruppen, die es von Freitag bis Sonntag gegeben hat, und den sechs Teilnehmern für die nächste Runde bei dieser Championship League, die bislang wirklich hoch unterhaltsam ist.
Hier kommt die Reality Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium Trash TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium Trash TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.